Ich weiß nicht, hast du früher mal oder vielleicht sogar heute irgendwann mal im Laufe, wenn du mit deinen Enkeln unterwegs warst oder mit deinen kleinen Geschwistern unterwegs warst oder was auch immer, mal das Spiel gespielt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ne? Das ist ja ultra spannend, das Spiel, ne? Das ist ja richtig spannend so, ne? Also man hat ja schon Nervenkitzel pur bei diesem Spiel, ne? Ich sehe was, was du nicht siehst, und dann sagt man, und das ist blau, so, und dann sagt jemand Himmel, und dann sage ich vielleicht nein, mein Hemd, ja, du bist dran, und dann geht's weiter, ne? Wir kennen das so, ne? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sag mal so, als Kind kam es dann einem manchmal spannender vor als Erwachsener, so, aber es ist trotzdem ein Spiel, was wir irgendwie kennen. So, wir können nicht immer alles sehen, was um uns herum ist, wenn wir nicht aufmerksam sind. Wenn wir nicht aufmerksam sind, dann gehen uns vielleicht ein paar Details durch die Lappen oder was auch immer. Oder wir verpassen vielleicht etwas auf dem Weg hierhin. Mit dem Auto habe ich ein Reh am Autobahnrand gesehen. Und ich glaube, Nathalie hat ihn nicht gesehen. So, ne? Und so ist das halt manchmal. Es gibt so Punkte, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, bist du auch mit uns gefahren. So, aber das ist so einfach eine Sache. Es fällt uns nicht immer alles auf. Und manchmal kann es direkt vor unseren Augen liegen und wir sehen es nicht. Aber manchmal ist es auch so, vor allem wenn wir im Glauben unterwegs sind, dass ich glaube, dass wir manchmal geistlich vielleicht mehr sehen können als vielleicht andere Menschen um uns herum, oder dass wir vielleicht alle gleichzeitig etwas sehen, was vielleicht nicht sichtbar ist. Und unser Glaube ist ja letzten Endes auch genau diese Sache, dass wir zu Jesus sprechen in diesem Gottesdienst, dass wir zu ihm beten, anfangen mit ihm zu kommunizieren, wobei wir ihn nicht sehen können. Und dann gibt's diese wunderbaren Beispiele, dass wir können Strom nicht sehen und trotzdem ist er da. Wir können den Wind nicht sehen, aber er ist da und wir sehen die Auswirkungen davon. So, man muss immer vorsichtig sein, so mit dem Satz, okay, ich glaube nur, was ich sehe, weil das sind immer Sachen, die sehen wir nicht, aber wir sehen die Auswirkungen. Und im Glauben, wir sehen Gott nicht mit unserem bloßen Auge, wir sehen Jesus nicht vor uns stehen mit bloßem Auge, aber wir sehen die Auswirkungen, die es hat, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und ich möchte heute mit euch über jemanden sprechen, der viel mehr gesehen hat, als was vielleicht andere Menschen gesehen haben. Und dieser Mann ist Jakob. Jakob ist der Sohn Isaaks. Und Isaak war der Sohn von Abraham. Das ist immer diese Aufzählung, wenn Leute gesagt haben, ich glaube an den Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. So, und Jakob ist also sozusagen der Enkel von Abraham, war ein sehr wohlhabender Mensch, war aber auch ein gerissenes Kerlchen, will ich mal sagen, ja. Er hatte einen Zwillingsbruder, der ein starker Jäger war, aber ein sehr unkontrollierbares Temperament hatte, namens Esau. Und der kam zuerst auf die Welt und hätte eigentlich damit das Erbe haben sollen. Er hätte eigentlich derjenige sein sollen, der dieses ganzen Herden und das ganze Volk, was sein Vater Isaak geführt hat, hätte er eigentlich übernehmen müssen, hätte er erben sollen als Erstgeborener. Aber es kommt so, dass Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft in einer Zeit, wo er Hunger hatte. Da heißt es, er missachtete das Erstgeborenenrecht. Er verkaufte es für ein Linsengericht. Ja, wer würde sein Erbe für ein Linsengericht verkaufen? Ich jetzt nicht. Also ich melde mich hier nur provisorisch. Ich würde es vielleicht nicht machen. Aber ich weiß, was Hunger macht. Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Ne, man kennt das so. Und bei Esau war das so: Oh, ich bin so hungrig. Ich verkaufe das mal. Und Jakob hat diese Situation genutzt und das Erstgeburtsrecht gekauft, das es im Alten Testament gab. Aber nicht nur das, sondern Jakob war, wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen durchliest, diese Geschichte, ich finde diese Stelle etwas unsympathisch. Und Link, dass er hat sich sogar den Segen seines Vaters, für den Erstgeborenen, hat er sich erschlichen. So, ja, Isaak, also es ist so üblich gewesen, man hat seinen Erstgeborenen gesegnet mit dem, was man hat und so weiter, mit dem, was Gott ihm geben möchte. Und Isaak liegt auf seinem Bett, er ist schon sehr schwach, kann nichts sehen, er ist erblindet über die Zeit und sagt zu seinem Sohn Esau, ich möchte dich segnen mit dem, wie ich den Erstgeborenen segne, und du sollst mir dafür ein Brett ist es nicht, ne? So, ist ja kein Holz, so sollst du mir zubereiten, mein Leibgericht, so, ne, ging schon wieder ums Essen, ist auch interessant, und erjage mir das und bring mir das, bereite mir das zu und dann will ich dich segnen. Und die Mutter von Esau und Jakob hört das, die Rebekka. Sie hört das im Zelt und sagt sich, oh, okay, sie war eher so ein bisschen für ihren Sohn Jakob. So, sie mochte den irgendwie ein bisschen mehr. Und hat gesagt zu Jakob, hör mal, dein Papa hat Folgendes gesagt. Er möchte das Erstgeburtsrecht und so weiter, möchte den Segen aussprechen über Esau. Und ich möchte, dass du dir ich mache dir ein Essen, so, dein Vater sieht eh nichts, ich mache das Essen fertig, sein Lieblingsessen, dann machst du dir hier ein bisschen Fell auf die Arme, weil der war eigentlich so etwas glatter, Esau war ein bisschen robuster und rauer, so, ja, und dann geh rein zu deinem Vater und sag, ich bin Esau. Und das hat er gemacht und hat den Segen erschlichen, letzten Endes, was Esau natürlich nicht so toll fand. So, ja, ich hoffe, ihr kommt mit den Namen Jakob, Esau, Jakob. Ich glaube, wer die Geschichte kennt, kommt gut mit. Wer sie noch nicht kennt, ich erzähle sie dir nachher gerne bis ins Detail. So, ja. So, es führte dazu, dass Esau dann gesagt hat, okay, wenn mein Vater eines Tages stirbt, dann werde ich mich rächen. Dann werde ich meinen Bruder umbringen. Weshalb Jakob gesagt hat, okay, ich werde fliehen. So hat er mit seiner Mutter abgemacht und er flieht und ist auf der Flucht. Und während er auf der Flucht ist, auf dem Weg zu seinem Onkel Laban, hieß der, wollte er hinfliehen, um dort eine Frau zu heiraten, lesen wir in 1. Mose 28, 16 bis 17 Folgendes. Während er auf der Flucht ist, als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, ich erzähle mal kurz, was hier ist überhaupt. Er legte sich hin, weil er müde war, und während er schlief, sah er in einer Vision, wie Engel vom Himmel auf die Erde stiegen und wieder hochgingen, so immer hoch und runter, dass da wirklich so die Gegenwart Gottes punktuell auf dem Platz war, wo er gerade geschlafen hat. Und jetzt kommen diese Verse. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels, sagt er. Andere Leute hätten auf diesen Platz geguckt und wahrscheinlich nur eine Wüste gesehen, sonst nichts gesehen. Jakob ist an diesem Platz und sieht, dass hier die Gegenwart Gottes ist, dass Gott hier ist. So, und das sieht er im Schlaf, er muss gewusst haben, das ist nicht nur ein wirrer, irrer Traum oder sowas ähnliches, sondern das ist real. Gott ist da. Und es gibt, wie gesagt, manchmal mehr als das, was wir mit bloßem Auge sehen. Ich sag mal so, momentan sind schlechte Nachrichten, wenn du den Fernseher anmachst, in Gang und Gäbe. Wir haben, man kann schon fast panisch werden manchmal. Wir kommen aus der Pandemie, vielen lieben Dank, Pandemie. Menschen haben ihre Arbeit vielleicht verloren, sind krank geworden. Einige haben sogar Familienmitglieder verloren. Und die Pandemie ist doch gar nicht überwunden, dann entfacht ein Krieg in der Ukraine. Und Menschen flüchten und viele verlieren ihr Leben. Und dadurch steigt Inflation und einige wissen gar nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt gestalten sollen. In Italien herrscht starke Trockenheit und. Und wenn du vielleicht einen guten Tag hattest den ganzen Tag lang und dann nach Hause kommst und den Fernseher anmachst, kann es sein, dass dieser gute Tag einen Knick bekommt. Weil es einfach so viel momentan passiert, was wir mit bloßem Auge sehen, weil wir es uns anschauen und sehen, okay, das passiert gerade. Und wir haben das Gefühl, dass die Welt immer ungesünder wird und dass nichts Gutes mehr passiert und so weiter, und werden so bombardiert mit diesen Nachrichten. Wir werden so bombardiert mit diesen Nachrichten, die, ja, verdrängen ist, wäre falsch. Wir müssen es schon irgendwie wissen, was passiert, das ist richtig. Aber wir denken, dass nur noch Schlechtes passiert. Und wenn wir in diesem Denken unterwegs sind, es passiert nur noch Schlechtes, verpassen wir aber das Gute, was ebenfalls passiert. Bloß das mag leiser sein, das mag nicht so offensiv laut sein, sondern es passiert aber trotzdem, dass gute Sachen ebenso passieren. So, und mir geht's nicht darum, dass wir unsere Augen und Ohren schließen und sagen, so, ich will gar nichts davon wissen, was passiert, sondern dass wir verstehen, das ist nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Und es gibt aber noch viel mehr Gutes, was ebenfalls passiert. So, gibt halt leider keine Quote, ne? Mir ist es mal aufgefallen, als ich in einem Laden war. So, ja. Ich mal einkaufen, dann stand ich so bei der Kasse und bei den Kassen waren die Zeitschriften. Und dann gibt's ja diese vielen, vielen Klatschblätter, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt, so. Die sind da oft so im Kassenbereich. Unterschiedlichste Klatschblätter. Ich lese die jetzt nicht. Also, das kann ich euch schon mal sagen. Ich bin jetzt nicht einer der typischen Leser. Ja, Markus. Ja. Also, ich bin jetzt nicht der. Aber wenn man an der Kasse steht, dann liest man ja manchmal so Schlagzeilen durch und so. Und das Interessante war, ich war da einmal und dann habe ich gesehen, oh, da ist ja die Kronprinzessin Schwedens, Victoria, vorne drauf, so, ne? Und auf der Zeitschrift stand die Überschrift, wie viel Leid kann sie noch ertragen, stand da drauf. So. Und da war so ein unvorteilhaftes Bild mit Augenringen und keine Ahnung was, also, ne, ist halt auch ein Mensch, ne? So, und dann denkt sich so, okay, heftig. Und dann ist aber genau daneben eine andere Zeitschrift gewesen, mit einer lächelnden Victoria drauf, die überglücklich aussah, dieselbe Frau, dieselbe Woche, diese, ne, unterschiedliche Zeitschriften. Und dann stand dann drauf, Victoria im Liebesglück. So. Und ich dachte, hängt jetzt das Liebesglück mit dem Leid zusammen? Oder ist es besser geworden? Oder was ist passiert? Und habe mir trotzdem nicht die Zeitschrift gekauft. So, ja. Und das ist total abstrus, ja? Also schlechte Nachrichten verkaufen sich manchmal besser und so, aber man merkt so, hä, was ist denn jetzt wahr? So, ne? Und Victoria selbst hat mal gesagt, das haben mir meine Eltern gesagt, dass sie das in Schweden mal in einem Interview gesagt hat. Sie hat gesagt, sie kauft sich gerne diese Zeitschriften, um zu wissen, was sie überhaupt gemacht hat. So, ne? Und ich fand das sehr, sehr sympathisch. So. Also wir merken also, das Negative wird uns immer laut ins Gesicht geschrien. Es wird immer laut sein und es ist auch immer, es ist auch nicht immer alles pralle Sonnenschein, da kann jeder von uns was darüber erzählen. Und ich will nicht sagen, dass es nicht gut wäre, über vieles Bescheid zu wissen, aber ich glaube nicht, dass es nur Schlechtes gibt. In der Bibel steht im Matthäusbrief, dass es so wie das Böse zunimmt, wird auch das Gute zunehmen. So, es wird also beides zunehmen. Und im Glauben ist es manchmal genauso bei uns. Es gibt mehr als das, was wir sehen. Es gibt mehr. Nur fühlt es sich manchmal so an, dass Gott so leise zu uns spricht, so leise zu uns zuflüstert, während alles andere um uns laut ist. Und ja, Gott ist jemand, der manchmal flüstert, das haben wir bei Elia gesehen beispielsweise in der Bibel. Gott ist, der manchmal leise spricht, weil er unsere ganze Aufmerksamkeit haben will und weil er uns nah ist, weil er uns nah sein will und zu uns sprechen möchte, einfach nur face to face, ja, so. Und weil wir von lauten Umständen umgeben sind, verpassen wir manchmal Gottes Wirken. Und hier bin ich da bei dieser Aussage, die Jakob getätigt hat, die wir vorhin gelesen haben. Ich wusste nicht, dass Gottes Stätte hier ist. Ich wusste es nicht. So, ne? In diesen ganzen, jetzt habe ich es erfahren, dass es so ist. Aber ich wusste es in diesem Moment nicht. Und so ist es manchmal, wenn wir von diesen Äußerlichkeiten, Umständen bombardiert werden, dass wir manchmal verpassen, Gott ist trotzdem da und Gott ist trotzdem hier bei uns. Gott ist da. So, und dann kommen wir manchmal zu diesem Punkt, wo wir sagen, ich wusste nicht, dass du da bist, Gott, bis er sich zeigt und er will sich zeigen. Und das kann man genauso sagen, okay, wir können in den Gottesdienst gehen und denken, wow, jetzt sind ja wieder nicht so viele da und sowas. So, dann ist es das, was uns offensichtlich sieht, so, ne? Es sind noch viele Stühle frei und sowas. Es ist offensichtlich gut. Urlaubszeit ist nochmal was anderes, wissen wir auch, dann irgendwie einzuordnen. So, das ist das eine. Und können wir da stehen bleiben und sagen, ja, wir sind zu wenige und so weiter. Oder wir freuen uns darüber, dass Nadine sich bekehrt hat. Applaus dafür. So, ne? Also, das ist nochmal so eine super Sache. Das ist etwas, was ich mit dem geistlichen Sehen meine. In diesen Punkten, dass wir auf das schauen, wo Gott segnet und sagen, okay, Gott, wir wollen in diese Entwicklung mit rein. Wir wollen das sehen, wie du dich bewegst hier. Wir wollen sehen, dass du etwas tust. Und dass wir vielleicht irgendwann mal auch wieder an diesem Punkt sind, wo wir sagen, ich wusste das gar nicht, dass es so ist, aber das ist ja nicht ein, ich wusste das nicht von wegen, ich wurde nicht informiert, sondern es ist ein, ich wusste es nicht, weil ich bin so begeistert, dass es so ist. So, und das ist wichtig für uns. Die Frage ist, wie sehe ich geistlich? Der zweite Korintherbrief 3, Vers 18 sagt Folgendes. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Geist, der Herrn, der der Geist ist. Wir alle, meint die Christen an dieser Stelle, wir alle, die wir Jesus kennen, die wir mit ihm unterwegs sind, Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Wir alle haben eigentlich nichts mehr, was unsere Augen bedeckt. Ja, wir alle sehen Gott mit aufgedecktem Angesicht. Wir sehen ihn, wir sehen sein Wirken. Wir können zu ihm gehen. Wir können mit ihm reden. Wir können all diese Sachen machen, wofür man früher im Alten Testament noch einen Priester gebraucht hat, der das für dich getan hat. So können wir jetzt alleine zu Gott gehen und ihn anschauen und ihm sagen, Gott. Und ihn anbeten, ja. Und dieser Schlüssel bleibt immer diese Zeit, die wir mit Gott haben. Ich hörte mal vor kurzem in einem Podcast jemanden über die Bibel sprechen. Da fand ich so interessant, was er sagte. Er sagte, für ihn bricht, wenn er die Bibel liest, wenn er Zeit mit Gott verbringt und seine Bibel liest, dann bricht er das runter auf zwei Fragen, die Paulus Jesus stellt. So, nämlich das erste ist, wer bist du? Und das zweite ist, was kann ich für dich tun? Und mit jedes Mal geht er mit dieser Haltung in seinem Herzen in diese Zeiten, wo er das Wort Gottes liest, wo er die Bibel liest. Und wisst ihr, das ist dieses Stück für Stück erkennen wir ihn immer besser. Wir verbringen Zeiten mit ihm, wir verbringen es in seinem Wort, indem wir es lesen und wir verbringen es, wenn wir mit ihm reden. Verbringen wir diese Zeiten und es wird uns formen und wir werden ihn immer klarer sehen können und ihn besser verstehen können. Es wird immer irgendwo eine Frage geben, irgendwo gibt's immer etwas, wo uns vielleicht der Schuh ein bisschen drückt, aber dann wollen wir umso tiefer ins Wort Gottes schauen und schauen, worum geht's. Ja, wenn du geistlich sehen willst, musst du wissen, wer Jesus ist und was auf seinem Herzen ist, was ihn ausmacht. So, weil nur so können wir es verstehen. Okay, es ist nicht alles sichtbar, aber wir glauben an eine unsichtbare Welt. Wir glauben daran, dass Gott trotzdem wirkt. Wir beten nicht nur, um unserer Seele Luft zu machen, sondern wir beten, weil wir glauben, dass Gott sich bewegen wird, dass Gott etwas tun wird, dass Gott eingreifen wird. Und das ist so wichtig, dass wir mit diesem Blick umhergehen. So, ich glaube, jedem von uns würde es immer einfacher fallen, wenn Jesus als Person neben dir sitzen würde, du ihn sehen würdest, ihm die Hand schütteln könntest, was weiß ich was. Das würde uns wahrscheinlich allen leichter fallen. So, ja. Aber es ist immer so, dass Jesus trotzdem da ist, präsent ist, mitten unter uns ist und wir mit ihm reden können, so wie mit einem Freund. Wenn wir geistig sehen wollen, müssen wir wissen, wer Jesus ist. Wenn wir sein Wirken sehen und seinen Umgang mit Menschen, werden wir klarer sehen. Wenn wir sehen, wie ist er mit anderen umgegangen? Wie war sein geistliches Leben? Wir lesen so oft, dass er sich zurückzog und alleine betete. Ja? Wer war Jesus? Wenn wir uns damit beschäftigen, können wir letzten Endes klarer sehen. Und wir kommen zu diesem Punkt. Ich wusste gar nicht, dass hier die Stätte Gottes ist. Ich wusste es nicht. Und er kommt zu dem Entschluss. Jakob kommt zu diesem Entschluss. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, sagt er. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Da stand kein Gebäude. Das ist nochmal wichtig, ne? Da stand nichts. Das war ein karges Land, wo er da war. Aber er kommt trotzdem zu diesem Entschluss. Hier ist das Haus Gottes. Hier ist es, wo Gottes Gegenwart ist. Hier ist es, wo man Gott erleben kann. So, weil er ihn dort erlebt hat. Ich bin überzeugt davon, dass wir aufwachen müssen. Dass wir aufwachen müssen, dass wir manchmal wie in so einem Schlaf sind und es gar nicht realisieren, was Gutes um uns herum passiert. Und es gibt genug Schlechtes, was auch passiert, wo man ran muss, wo man arbeiten muss und so weiter. Das ist alles richtig. Aber dass wir aufwachen und verstehen, ey, ich kann klarer sehen, ich kann verstehen, okay, Gott, du bewegst dich. Und es sind, mögen kleine Schritte sein, aber es mögen vielleicht sogar gesunde Schritte sein. Und einige Christen und einige von uns vielleicht sind auch in einem Sekundenschlaf, wo wir vielleicht kurz den Fokus verlieren, wo wir kurz Jesus aus dem Blick verlieren, aber wo das eine Auswirkung hat in unseren Alltag. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann lass es uns bewusst machen, dass seine Gegenwart da ist und dass er uns näher ist, als wir denken, dass er mit uns ist, dass er mit uns geht, dass wir niemals alleine sind. Und das ist nicht ein bedrohliches Nicht-Alleine-Sein. Jesus ist kein Stalker oder sowas, sondern Jesus ist wirklich ein Freund, einer, der mit uns geht, der das Beste für uns will, der uns führen und leiten will. Er wohnt in unserem Herzen, er wohnt in uns und er möchte sichtbar werden durch uns. Und wir haben dieses Privileg, ihn mit aufgedecktem Angesicht zu sehen. Wenn wir Zeiten mit ihm verbringen, ist es wie mit dem Wind. Wir sehen ihn nicht, aber wir merken die Auswirkungen. Du fängst vielleicht an zu beten für eine Sache, für die du jahrelang gebetet hast und auf einmal passiert es. Auf einmal macht Gott etwas oder du betest einmal kurz für eine Sache und Jesus macht es sofort. Du merkst auf einmal, er ist lebendig, er bewegt sich. Aber sehen tust du es am Anfang nicht. Aber du siehst die Auswirkungen. Fange das an, in deinem Alltag zu platzieren und falls du es schon tust, es zu etablieren. Es ist wichtig, dass wir dieses Verständnis haben, dass seine Gegenwart immer in der Nähe ist. Wir müssen es eigentlich nicht erst in einem Traum sehen, so wie Jakob, sondern wir haben die Zusagen der Bibel, dass es so ist. Und wenn du mich fragst, ob ich gerne sowas erleben wollen würde wie Jakob, dann würde ich auf jeden Fall ja sagen. Ja? So. Aber das ist nun mal nicht das, was immer das Normale ist, nicht das Gängige ist, sondern dieses Wissen, du bist da, weil dein Wort es sagt, weil ich dich erlebt habe. Wenn ich mit dir spreche, das ist das Wichtige. Was kann ich also tun? Das ist immer die Frage, worauf wir am Ende kommen. Was kann ich also tun? So, ja. Ich möchte so ein paar Punkte geben, wo ich glaube, okay, das, bei denen ich glaube, das ist wichtig, könnte wichtig für uns sein. Denk drüber nach. Vielleicht kannst du da auch dein Ja zu finden. Und wenn nicht, such deinen Zugang zu Jesus. Ja. Okay, das erste ist, lerne über das Leben Jesu. Warum? Er hatte regelmäßig seine Zeit mit Gott, hatten wir gesagt. Alleine und ohne Ablenkung. Ja. Er behandelte Menschen mit Respekt und wies die Ungerechten zurecht. Ja. Er bat für seine Feinde und vergab ihnen und tut es immer noch. Und er tat, was Gott wollte. Er ging sogar so weit, dass er sein Leben für uns gab. Es ist also sein Leben ist so das Beispiel dafür, was es bedeutet, sich komplett von Gott abhängig zu machen, was es bedeutet, komplett den Willen Gottes umzusetzen und nicht an sich selbst zu denken, nicht an die Konsequenzen zu denken, die sein Leben hätte, sondern sich voll und ganz auf ihn zu werfen. Beschäftige dich mit Jesus und du wirst sehen, dass du davon lernen kannst, von seiner Art, mit im Glauben unterwegs zu sein, von dem, wie er umhergegangen ist. So, und dann kommt bei so einer Stelle, wenn man sagt, okay, lass uns Jesus zum Vorbild nehmen und so weiter, dann kommt immer wieder dieser Satz, ja, okay, er ist ja der Sohn Gottes gewesen, für ihn war es ja kein Problem. Dann rate ich dir zweitens, schaue dir die erste Gemeinde an. Ja, schaue dir die ersten Christen an, die in Jerusalem waren, der Apostelgeschichte. Diesmal die Apostelgeschichte. Wir machen das gerade als Kraftvoll-Beten-Gruppe, machen wir das an jedem zweiten Donnerstag. Das ist total interessant, die Apostelgeschichte. Da haben wir schon so viel gelernt und wollen noch mehr lernen. Das ist richtig gut. Aber lies mal die Apostelgeschichte. Warum ist das wichtig? Hier siehst du Menschen wie du und ich. Wie du und ich. Da ist keiner der Sohn Gottes, sondern gehören alle zu Jesus, weil sie ja zu ihm gesagt haben, so wie wir. So, ja. Und sie machen dabei Fehler, aber gehen weiter. Du siehst, dass sie eine geistliche Perspektive hatten in allem, was sie taten. Und auch bei ihnen war das so. Sie hatten Jesus zum Vorbild und sie schauten darauf, das zu leben, was Jesus von ihnen wollte. So, und das heißt, sie haben es am Anfang nicht gesehen, sie haben aber angefangen zu sehen, je weiter sie gegangen sind. So, und das ist halt dieser Punkt. Wenn wir geistlich sehen wollen, beschäftige dich auch damit, dann lernst du und kannst du sehen, was möglich ist mit so typisch sterblichen Menschen wie wir. So, ja, was da so möglich ist. Drittens, pflege deine Zeiten des Gebets. Gebet zieht uns an Gottes Herz, immer näher an ihn und wir werden mit seiner Gegenwart konfrontiert. Wir bekommen in diesen Zeiten Weisungen und auch Erleichterungen. Ja, wir können unsere Seele Luft machen, aber wir können auch eine Richtungsangabe bekommen in unserem Leben. Wir können mehr von ihm selber erleben. Wir lernen ihn besser kennen dadurch, pflege deine Zeiten des Gebets. Dann lerne Dankbarkeit, ja. Es heißt in der Bibel, in allem sag Dank, ja. Es ist bewiesen, dass Dankbarkeit positive Menschen hervorbringt. Und ich glaube, das braucht diese Welt, positive Menschen. Ja, es passieren schlechte Sachen in der Welt, aber was passiert Gutes? Was war in deinem Alltag gut? Ja, es gibt diese leichte Übung, am Ende des Tages sich irgendwie 3 bis 5 Sachen zu überlegen, wofür man dankbar ist an diesem Tag. Und du wirst ganz anders durch den Alltag gehen. Ich glaube, du bist dann, wenn du mit diesen 5 Punkten oder 3 bis 5 Punkten in deinen Alltag hineingehst, wirst du mehr sehen an Gutem, was in deinem Leben passiert, als ohne. Ein Gebet, das so wichtig ist, was ich noch mit reinbringen möchte als 5. Punkt. Jesus, lass mich sehen, was du siehst in der und der Situation. Das ist ein Gebet, was ich uns echt nahelegen möchte. Was siehst du, Jesus? Ich sehe das und das. Ja, was siehst du? Ich sehe das Problem, du siehst die Lösung. Was siehst du, Jesus? Ich möchte es so sehen, wie du es siehst. Schaue auf ein Problem in deinem Leben und bete dieses Gebet. Schaue auf deinen nächsten Wachstumsschritt und bete dieses Gebet. Was auch immer gerade in deinem Leben los ist, ob das jetzt ein Problem ist oder vielleicht der nächste Schritt oder eine Frage, die du hast. Jesus, was siehst du? Was siehst du, wenn du auf diese Situation schaust? Und hör mal hin, was er zu sagen hat. Das sind jetzt 5 Punkte. Es gibt sicherlich noch mehr, aber ich möchte dir diese 5 Punkte mitgeben, um zu trainieren, das geistlich zu sehen, was siehst du, Jesus? Was ist das, was du siehst? Ich wusste nicht, dass hier die Stätte Gottes ist. So, dass du an diesen Punkt kommst. Ich glaube, wenn wir lernen, geistlich zu sehen, werden wir mehr Wirken Gottes sehen. Davon bin ich überzeugt. So. Und das drängt sich halt nicht immer auf. Und deswegen müssen wir detaillierter draufschauen. Deswegen ist es so wichtig. Äußerlichkeiten sind nett, Zahlen sind nett und wir sollten das auch alles ernst nehmen. Aber was passiert geistlich gerade in dieser Zeit? Was passiert jetzt gerade? Was sieht Jesus, wenn er auf uns schaut als Gemeinde? Was sieht Jesus, wenn er auf dein Leben und auf mein Leben schaut? Was sieht Jesus in diesem Moment? Mit diesem Blick will ich haben. Und ich möchte dich ermutigen, um diesen Blick zu bitten, um diesen Blick zu beten. Lass es dein Gebet werden. Jesus, lass mich sehen, was du siehst. Und dann bewerte Situationen anhand dessen, was Jesus dir sagt. Ich möchte jetzt nochmal beten. Und wenn du willst, darfst du dazu gerne aufstehen. Und wir wollen dann auch gleich ein Lobpreislied singen. Ich möchte jetzt wirklich dafür beten, dass Gott uns unsere Augen öffnet. Es gibt manche Bereiche, glaube ich, bei jedem Einzelnen bei uns im Leben, wo wir vielleicht gerade eine geistliche Sicht bräuchten. Und wir sie vielleicht nicht haben, weil wir auf die Umstände und auf alles andere schauen. Aber ich möchte dafür beten, dass Jesus uns genau das zeigt, dass wir Situationen so bewerten, wie er sie bewertet, wenn er darauf schaut. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns hier liebst, Jesus, Herr. Ich danke dir dafür, dass du für jeden Einzelnen einen Plan hast, Herr. Und ich danke dir, dass du unser Leben kennst, Herr. Du kennst jeden Tag unseres Lebens, jede Minute unseres Lebens kennst du, Herr. Und ich möchte beten, Herr, dass dort, wo wir vielleicht noch nicht geistlich drauf schauen, da möchte ich einfach beten, dass du uns jetzt die Augen öffnest, Jesus, dass du uns die Augen öffnest und dass wir Situationen neu bewerten, dass wir dastehen wie ein Jakob und sagt, ich wusste nicht, dass hier die Stätte Gottes ist, hier ist nichts anderes als dein Haus, Gott. Lass uns sehen, wie du siehst, Jesus, Herr, lass uns mit Hoffnung sehen, lass uns mit Liebe sehen, Herr. Herr, ich möchte beten, Herr, dass du das in unser Herz hineinlegst, Herr, und dass das aus uns herauskommt, Herr, dass Glaube herauskommt, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns das schenken willst in diesem Moment. Und ich möchte auch beten, Herr, dass es in der kommenden Woche an jedem einzelnen Tag passiert, Herr, dass wir anfangen, mit einem Blick durchs Leben zu gehen, immer mit dieser Frage, was siehst du, Jesus? Was ist dein Herz? Was ist das, was du tun möchtest? Was ist das, was du bewegen möchtest? Jesus, wir wollen wirklich beten, Herr. Fang an, zu uns zu reden in einer deutlichen Art und Weise, Jesus, dass wir verstehen, was du von uns willst, Jesus. Öffne uns die Augen. Zeig uns, wo wir geistlich lang gehen sollen. Danke, Jesus.